Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak, der Rich, und mir gegenüber sitzt mein Kumpel
Patrick. Servus!
Patrick, wir haben gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe mir auf Amazon, weil es jetzt gerade neu erschienen ist, habe ich mir den neuen Kevin Costner Western angeschaut, namens Horizon.
Oh, ja, okay. Den habe ich jetzt hier letztes Jahr holen.
Genau, du hast mir davon abgeraten. Ich habe mich aber die ganze Zeit schon drauf gefreut, weil erstens, ich bin ein Fan von diesen ganzen neuen Western-Filmen, aber natürlich auch von den Klassikern, da brauchen wir nicht drüber reden. Kevin Costner ist in meinen Augen sowieso mit einer der besten noch lebenden Western-Helden, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig.
Der mit dem Wolf.
Natürlich, dann auch White Earp. Ja, Open Range und das Ganze. Also mega genial. Ja, auch Yellowstone war eine mega gute Serie. Aber mit Horizon, ich muss ganz ehrlich sagen, bin ich nicht warm geworden. Also wenn man überlegt, ich habe gar nicht mal geguckt, wie lange der geht, aber ich habe auch nach einer Stunde ausgemacht, weil ich gefühlt nach einer Stunde kam ja auch Kevin Costner das erste Mal ins Bild. Der Film springt von einer Handlungssequenz zur nächsten.
Genau.
Er findet in meinen Augen keinen roten Faden, ja, keinen Strang, an dem er zieht. Und ja, und das hat mich ein bisschen genervt. Ich meine, gut, ich war auch anderweitig ein bisschen abgelenkt, habe mich also auch nicht hundertprozentig drauf eingelassen.
Besser so.
Vielleicht nehmen wir den Film nochmal separat in einem eigenen extra Podcast dann auseinander und schauen uns den nochmal ganz bewusst an und können euch dann gleich sagen, rentiert sich das neue Western-Epos von und mit Kevin Costner, glaube ich, oder nur mit Kevin Costner?
Also er ist Mitproduzent, aber das Ganze hat ja MGM, die das ja produziert, finanziert haben. Fast eine Milliarde haben die damit in den Sand gesetzt. Weil du musst dir überlegen, die haben 3 Filme gemacht. Den, wo jetzt ist, ist der im Kino war. Der zweite Teil sollte eigentlich Ende des Sommers ins Kino kommen, in Amerika. Bei uns, glaube ich, war es angepeilt Weihnachten. Haben sie bis jetzt verschoben. Ist auch noch keine Blu-ray dazu erschienen, weil Horizon kommt ja jetzt die Blu-ray. Im zweiten Teil ist bis jetzt alles abgesagt. Der dritte Teil ist auch, also es ist zweiter und dritter Teil ist abgedreht. Der ganze.
So wie die Herr der Ringe-Trilogie damals zum Beispiel.
Genau, aber die war ja nicht abgedreht in dem Sinne, sondern da ist ja wirklich nacheinander erst gedreht worden.
Nee, der ist die Herr der Ringe-Trilogie war, so viel ich weiß, komplett abgedreht. Man hat sie nur immer im Jahresabstand dann ins Kino gebracht.
Ja, ja, ja.
Jetzt kommen wir aber zu unserem eigentlichen Podcast-Thema und wir schütteln einfach nochmal das Handy, gucken, was uns das Handy rauslässt und es wird zickzack genial. Meine teuflischen Nachbarn.
The Burbs.
The Burbs im englischen Originaltitel.
Hammer.
Ja, was gibt's über The Burbs zu sagen? Es ist ein Film
von Joe Dante.
Genau, Joe Dante war Regisseur von den Gremlin-Filmen, Die Reise ins Ich, Small Soldiers.
Um nur die bekanntesten Filme dazu von ihm zu nennen, ja. Weil die sind Meilensteine meines Erachtens der Filmgeschichte.
Hammer. Er hat ja natürlich mit den Gremlins, hat er einiges an Horror schon geliefert. Natürlich auch unter den Fittichen von Steven Spielberg. Er hat natürlich dann auch ein bisschen was davon dann auch in meine teuflischen Nachbarn mit einfließen lassen. Was eben auch zu sagen ist, der Soundtrack ist von Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith ist eine Musiklegende. Ja, hat eben auch
John Williams.
Ja, hat aber auch zu Der Weiße Hai schon Musik gemacht, zu John Rambo und hin und her. Also ich glaube, es gab aus den 80ern und frühen 90er Jahren gab es keinen Film, den man sich angeschaut hat, der nicht mit dem Soundtrack von Jerry Goldsmith gekrönt war. Ja, gut, meine teuflischen Nachbarn ist aus dem Jahre 1989. Die deutsche Altersfreigabe liegt mit FSK 16.
So hoch schon gleich.
Oh. Ja, liegt aber im Rahmen, weil es sind ja doch ein paar Anspielungen auch an das genau, es sind einige Gewaltszenen für die damalige Zeit schon, aber auch wegen wahrscheinlich kleinen Filmausschnitten von Der Exorzist, das Texas Kettensägen Massaker 3. Und die komplette Grundthematik ist da, glaube ich, auch
die Aussprache bei manchen Sachen.
Ja, okay. Dann, ja, also er hat die Altersfreigabe mit FSK 16 hat er zurechtbekommen. Also alles, was drüber hinausgeht, wäre eine Frechheit gewesen. Und drunter hätte ich es jetzt auch nicht unbedingt durchgehen lassen. Gut, Joe Dante hat für seinen kompletten Cast hat er eine Creme de la Creme um sich geschart. Allen voran Tom Hanks, kennen wir alle aus Forrest Gump, Big, Philadelphia und zahlreichen Filmen mehr.
Was man aber dazu sagen muss, 1989 war er noch keine Ikone. Du nennst jetzt die Filme, die er vorher, also danach gedreht hatte. Zur damaligen Zeit war er, hatte schon einige gute Filme gemacht, war aber noch keine Berühmtheit in dem Sinne in Hollywood.
Okay. Ja, stimmt. Klar, 1989. Aber er trägt den Film. Wobei ich aber auch sagen muss, ich meine, gut, Carrie Fisher, die alle als Prinzessin Leia aus den Original Star Wars Filmen kennt, spielt seine Ehefrau.
Merkt man aber auch, die Schauspieler das gut, aber ich finde, diese epische Sache, wie jetzt bei Star Wars, diese Ausstrahlung, ich nenne es mal Ausstrahlung,
dieses, hat, ja, dieses charismatische.
Charismatische, das hat sie da nicht. Sie spielt diese Ehefrau, alles legitim, aber wie zum Beispiel, jetzt bei, wo ich jetzt hinaus möchte, Tom Hanks, ja, ich sehe das, unter, also für mich persönlich ist es ein Kultfilm. Ist erst zum Kultfilm geworden.
Ja, das stimmt schon.
Aber Tom Hanks trägt diesen Film mit seinen drei Nachbarn, nenne ich es jetzt mal, so sensationell. Und wenn die jetzt auf ein falsches Pferd gesetzt hätten, lass es Carrie Fisher als Hauptfigur gewesen sein, hätte der Film wahrscheinlich nie so gewirkt, wie er jetzt wirkt, meines Erachtens.
Ja, also Carrie Fisher war, finde ich, für die Prinzessin Leia die Idealbesetzung. Für alle weiteren Filme ist sie eine extrem gute Nebendarstellerin. Ob ja. das jetzt bei Harry und Sally war oder ja. dann eben auch mit Tom Hanks, war ja dann eben auch, war sie die Frau von James Belushi in Der Verrückte mit dem Geigenkasten.
Hammer.
Sie ist auf jeden Fall eine gute
Nebendarstellerin.
Sie weiß, die Gags auch extrem gut zu geben, ne? Aber sie trägt, genau, sie trägt den Film halt auch nicht. Und ich glaube, das war auch damals mit die Entscheidung, weswegen man gesagt hat, glaube ich, ab der Hälfte vom Film, in Anführungsstrichen, verreist sie ja dann.
Ja.
Ist dann einfach nicht mehr da. Wir haben in weiteren Hauptrollen haben wir zum Beispiel auch Hollywood-Urgestein Bruce Dern.
Hammer.
Der eigentliche Vater oder der tatsächliche Vater von Laura Dern. Der war also auch schon in einigen guten Filmen mit da dabei. Wie Bloody Mama zum Beispiel oder die Cowboys. Und er ist auch bekannt für sein Mimenspiel. Und, oh. und er bringt auch diesen, wie soll ich sagen, diesen Choleriker, diesen Patrioten, bringt er super geil in dem Film rüber.
Fingerspitzengefühl hat er dafür.
Genau. Rick Ducumon ist auch bekannt. Er spielt auch einen von diesen drei Nachbarn, die dann eben sozusagen auf Nachbarschaftspatrouille gehen. Er war der Elektroarbeiter bei Stirb langsam 1, als sie ihm dann eben sagen, er soll das
abschalten, wo er kurz auftaucht.
Ganz genau.
Ja, stimmt.
Genau.
Jetzt, wo du sagst, und da war er aber noch echt jung.
Genau, also er war aber auch in Steinzeit Junior, er war in Loaded Weapon 1, die Verarsche von Lethal Weapon. Dann und täglich grüßt das Murmeltier war er mit dabei, Last Action Hero, also er hat auf jeden Fall auch ganz viele bekannte und auch populäre Filme mitgemacht. Aber leider Gottes halt auch immer nur in Hauptrollen, in Nebenrollen. Und wir haben unter anderem dann auch noch unseren ehemaligen Kinderstar Corey Feldman. Ja, gut, was gibt's über Corey Feldman zu sagen? Corey Feldman hat angefangen eigentlich auch in Gremlins, kleine Monster. Ja. Dann ging's weiter mit Goonies, bis dann irgendwann mal dieser Abstieg kam. Also er hat ja dann auch mit Daddy's Cadillac und Corey Haim hat er mitgespielt. Er hat auch in The Lost Boys an der Seite von Kiefer Sutherland und Corey Haim gespielt. Da war er eben dieser junge Comic-Nerd. Mhm. Und dann kam eben so dieser Abstieg, wo er auch mit Drogenexzessen zu tun hatte. Man hat ihn dann auch für weitere Kinorollen leider nicht mehr angefragt. Und welchen Film ich damals im Fernsehen noch sehr gemocht habe, das war, ich müsste nochmal nachgucken, wie der Film heißt. Es ging im Endeffekt um eine Schulklasse, die eben Pazifik ist es, glaube ich, abstürzt und dann der Herr der Fliegen da eine Gesellschaft versucht aufzubauen.
Okay.
Der war auf jeden Fall auch nochmal sehr unterhaltsam und das war es im Endeffekt von den bekanntesten Gesichtern. Ja, wir haben aber auch noch vergessen, eigentlich den
Henry Gibson,
genau. Der spielt den Anführer der, teuflischen Nachbarn. Man kennt ihn aus Filmen, die neueren Filme sind eben noch die Hochzeitscrasher.
Die Reise ins Ich. Gremlins 2, aber damit schließt sich ja der Kreis.
Ja, genau. Also man sieht, dass Joe Dante hat er ähnlich wie John Carpenter hat ja auch so seine Stammbesetzungen, ja, aber auch die Filme, sag ich jetzt mal, um Will Ferrell, ja, die haben ja auch ihre Stammpositionen, egal ob
das Adam Sandler.
Ja, Adam Sandler hat ja David Spade, dann wie heißt der, Rob Schneider.
Kevin James.
Er hat alles immer wieder mit da dabei. Denke ich mal, das hat sich alles mal so ergeben, wenn man dann merkt, okay, die Chemie passt.
Ja.
Wir spielen alle gut miteinander. Die Einschaltquoten sind dadurch auch relativ gut, weil eben die Harmonie auch so gegeben ist.
Das ist ja genauso wie mit den Saturday Night Live. Das heißt Bill Murray,
Harold Ramis,
Dan Aykroyd. Egal welchen Film die gemeinsam gespielt haben, sie haben sehr viele Filme miteinander gespielt. Die Chemie, sensationell.
Ja, auch wenn sie vielleicht den Film nicht zusammen gespielt haben, war aber zumindest immer einer an der Produktion mit beteiligt oder hat Regie geführt, hat den Schnitt gemacht oder sonst irgendwas. Und ich glaube, wenn du, und ich meine, die Saturday Night Light Schmiede war ja eigentlich so das Startbrett oder das Sprungbrett für viele Leute, die natürlich ja dann auch bekannt geworden sind. Eben, eigentlich fast jeder, den wir jetzt gerade eben in den letzten 2 Minuten genannt haben, hat bei Saturday Night Live seine Comedy-Serie oder Karriere gestartet. Ob das jetzt Adam Sandler, Dan Aykroyd, Bill Murray und so weiter war, die haben alle dort zusammen angefangen. Und ich denke mal,
haben vieles dafür zu verdanken.
Und wenn wir schon bei dem Thema sind, es kommt jetzt demnächst ein Film raus, der heißt sogar Saturday Night.
Habe ich auch gelesen.
Und er spielt tatsächlich um diese eine ganz berühmte Nacht, in der eben, ich glaube, Harold Ramis und Dan Aykroyd zum allerersten Mal mit Saturday Night Live, dieser Show, auf Sendung gegangen sind und erzählt eben, wie es dazu gekommen ist, was in dieser Nacht abgegangen ist. Und ich bin echt sehr, sehr drauf gespannt, was da so alles kommt, wie die neuen Darsteller, die ja eigentlich diese ganz Großen dann auch in jungen Jahren spielen sollen, wie die das machen. Also ich bin echt gespannt. Wenn es soweit ist, Leute, dann können wir da, wenn ihr das wollt, auch gerne mal einen separaten Podcast dazu drehen. Können wir aber auch sein lassen. Das könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder nicht. Jetzt aber zurück zu den teuflischen Nachbarn. Die Geschichte geht im Endeffekt darum, Ray Peterson, sensationell gespielt von Tom Hanks, hat eine freie Woche, glaube ich.
Hat eine Woche Urlaub.
Genau, hat eine Woche Urlaub, verbringt die Tage zu Hause. Mehr als gelangweilt, das ist so ein kleiner, typischer amerikanischer Vorort. Ja.
Du sagst das anders. Er möchte sie zu Hause verbringen, weil seine Frau, es fängt damit an, seine Frau möchte ihn eigentlich überreden, mit zum See zu fahren. Und er sagt, nö, ich möchte zu Hause in meinem Jogginganzug, besser gesagt im Pyjama bleiben. Vielleicht eine Zigarre quarzen, ein paar Bierchen
und
einfach gelangweilt sein.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja gerade der Fehler, weil damit wird sie mir langweilig.
Und der Film fängt im Endeffekt so an, man lernt so wie ein Auto, wo an der Hausmauer vorbeistreift, lernt man mal so die Nachbarn kennen.
Den einzelnen Nachbarn kennen.
Du hast zum Beispiel auch Bruce Dern, er spielt einen, wie soll man sagen, einen, wie nennt man einen Soldaten, der in Pension geht.
Veteran?
Veteran, ja. Das ist mir jetzt nicht eingefallen. Er spielt einen Veteranen, der sogar noch salutierend
vor der Fahne dann jeden Morgen wohlgemerkt
vor seiner Fahne im Vorgarten steht.
Aufhisst.
Und damit wir so einen kleinen Einblick bekommen, wie die Nachbarschaft aussieht, jeder von uns hat doch, glaube ich, schon mal die Hysteria Lane. Das ist so, glaube ich, sogar die Hysteria Lane von den Desperate Housewives.
Genau.
Und genau dort.
Nicht modernisiert, sondern diese steht ja nicht mehr in den Universal Studios. Also die Straße, Leute, gibt's noch. Aber diese Gebäude sind leider vor, ich müsste jetzt lügen, 5 oder 10 Jahren leider alle abgerissen worden.
Okay.
Für neue.
Okay, habe ich so noch nicht gewusst.
Wo du gerade gesagt hattest, Desperate Housewives, die Häuser, die man sieht, sind alle CGI. Das würdest du nie denken. Das sind die Originalhäuser, die sie damals benutzt haben. Haben sie auch drin gespielt, aber jedes Mal, wenn du da diese Straße entlang fährst,
ist
CGI.
Krass.
Und aufgrund dessen haben sie gesagt, das ist ihnen zu teuer, das am PC zu machen, das CGI. Nö, wir reißen alle Häuser, die kulturellen Wert, nenne ich es jetzt mal, für Filmfreaks wie uns haben. Weil du siehst, wenn du diesen Film dir anschaust, oder du siehst ja nur diese 3, 4, 5 Häuser, diese Straße.
Ja, genau, das ist ja im Endeffekt bloß so diese
auch, wenn du es genau
Sackgasse.
Wenn du genauer hinschaust, siehst du sogar diese zwei Türme von den Universal Studios. Die siehst du zweimal in zwei Einstellungen in diesem Film.
Okay, dann muss ich das nächste Mal muss ich tatsächlich mal genauer drauf achten.
Und für mich ist es, wie ich das irgendwann mal jetzt vor ein oder zwei Jahren gelesen habe, echt schade gewesen, dass man so ein kulturelles Erbe, das halt wirklich, wenn du verschiedene Filme siehst, wo du denkst, so lass es Lethal Weapon, The Burbs sein, etc. Und es ist weg.
Ja, warum? Das ist schade. Das ist halt ungefähr so, als würde man dann irgendwelche Nationalwahrzeichen abreißen. Entfernen. Ja.
Wir schweifen so weit ab.
wir schweifen tatsächlich ab, ja. Aber gut, Redeflash ist ja auch nicht verkehrt. Wir haben dann auch noch Corey Feldman, spielt Ricky Butler. Das ist ein Jugendlicher aus der Rocker-Szene. Und der hat natürlich auch nichts zu tun, außer zu Hause rumzulungern.
Und der Nachbarin immer nachzustellen. Was machen ihre Pickelchen?
Dann haben wir natürlich noch, Moment, wie heißt er? Art Weingartner, gespielt eben von Rick DeCoumon.
Art und das Gewehr!
Genau, Art und das Gewehr. wir zitieren da natürlich nur ein bisschen jetzt daraus. Also ist jetzt jedenfalls nichts Relevantes. Das ist für uns einfach...
Die drei kennen sich untereinander, leben schon lange Zeit miteinander zusammen, also an Haustür, bis plötzlich, es wird nie gesagt, wann die neuen Nachbarn eingezogen sind, aber plötzlich sind sie halt da. Und die verstehen sich halt auch alle untereinander, kennen ihre Ticks etc., bis auf die neuen teuflischen Nachbarn.
Genau, es ist halt im Endeffekt so eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja. Ne? Und dann zieht direkt an den Gartenzaun von Tom Hanks, ziehen die neuen Nachbarn. Ja, der Name ist ein bisschen, glaube ich, für uns Deutsche ein bisschen komisch, aber die sogenannten Klopaks.
War der Name.
Der Sohn von Tom Hanks fragt dann, ob man schon gesehen hat, dass die nachts hinten im Hinterhof Löcher buddeln, und dann spinnt natürlich der eine mit dem anderen, spinnt man dann natürlich irgendwelche Fantasien zusammen, dass es dann eben heißt, ja, das sind Totengräber, die graben da hinten Leichen aus oder einen, wie auch immer. Und so spitzt sich das Ganze dann halt eben zu, ja. Das ist eben Gesellschaftskritik, wo im Endeffekt das spießige Vorstadtbürgertum der Vereinigten Staaten, auch der Großstädte, ganz, ganz gewaltig aufs Korn genommen wird, wo wirklich sich niemand um seinen eigenen Scheiß kümmert, ja, weil man einfach zu klein ist als Gesellschaft und auch ja viel zu viel hat, wo man sagt, das interessiert mich, dann schaut man über den Zaun oder über die Hecke, man schaut bei seinen Nachbarn ins Fenster, um nur rauszufinden, was der an seinem Feierabend macht, was der zu Hause in seinem Wohnzimmer stehen hat, was da am Abend dann im Fernsehen läuft. Und dann wird das natürlich in einer kleineren Gemeinschaft, wird das dann alles auf dem Tisch ausgebreitet und drüber gelästert, gespottet. Und da setzt eben dieser Film auch sehr, sehr gut ein, indem er dann eben sagt, auch ganz deutlich zeigt, wie schnell sich eigentlich solche Gerüchte zu einem, ja, fast schon Feuersturm auftürmen,
ja,
und eigentlich das Leben dieser Klopaks schon fast zunichte macht. Ne? Und das Ganze reicht dann wirklich bis über Bespitzeln. Das im heutigen Fachjargon würde man sagen, das ist Stalking.
Ja.
Aber vom Allerfeinsten. Das Ganze wird halt dann eben auch mit der ein oder anderen Tagträumerei von Tom Hanks dann auch nochmal gekrönt. Mit, ja, extrem guter Satire. Ja, also auch die Situationskomik ist eben auch richtig Hammer. Geil, wo der Hund eben diesen Knochen anschleppt. Ja, und,
sein Hund, ja.
Genau. Und
er schmeißt den Knochen.
Und der Art schmeißt den Knochen immer und immer wieder weg, und der bringt den bis den beiden...
Guter Hund, danke.
Bis den beiden dann halt mal bewusst wird, was der Hund da eigentlich die ganze Zeit anschleppt. Ja, aber das kann ja sonst irgendwo herkommen. Ne? Und man beschuldigt natürlich gleich wieder die Nachbarn, die nicht so sind wie diese ganzen schon Ortsansässigen.
Das Ganze wird ja aber auch, muss ich sagen, befeuert eines Abends, wie sie dann zusammen sich wieder verschwören, nenne ich es jetzt mal, und unterhalten. Und dann die Nachbarn oder der Nachbar mit dem Auto, nein, sie verbrennen, also irgendwas läuft unten in dem teuflischen Nachbarhaus, das ist dann, wo sie sich nicht erklären können, was ist das, ein Generator, boah, keine Ahnung, auf jeden Fall
genau.
Solche Geräusche kennt man eigentlich nur vom E-Werk. Und dann plötzlich hört es zum großen Knall. Also die Garage geht auf, das Auto fährt vor und dann kommt ein großer Müllsack und der wird eiskalt mit einem Besen in die Mülltonne reingestürzt.
Naja, stimmt. Also die Nachbarn sind sehr introvertiert, verhalten sich aber auch, was das angeht, schon sehr, sehr auffällig und befeuern dann ungewollt auch noch diese ganzen Gerüchte um eine Kannibalenfamilie, Serienkiller. Und wer die Geschichte der Vereinigten Staaten und überhaupt der Serienkiller kennt, wer sich mit dem Thema Serienkiller, das können wir auch gerne mal machen, wer sich mit dem Thema Serienkiller mal befasst hat, der weiß, dass diese Leute eins zu eins in so ein Profil passen. Egal, ob das jetzt John Wayne Gacy oder Jeffrey Dahmer waren, die ja auch sehr introvertiert teilweise gelebt haben.
Aber nicht nur das, sondern auch, wo dann der eine Nachbar das Ganze dann erzählt mit dem einen Eisverkäufer, der dann mit dem Eispickel auf seine Familie losgegangen ist und dann...
Das ist auch eins zu eins.
Wieder zur Arbeit.
Genau, und das befeuert natürlich nur umso mehr die Fantasie auch
natürlich
von Tom Hanks und seinen Freunden. Und na klar, wie soll es auch anders sein? Früher oder später... wird der älteste Nachbar wird vermisst und Tom Hanks hat sich dann bis zu diesem Zeitpunkt immer rausgehalten. Er immer gesagt hat, ja, lasst die Leute in Ruhe, die wollen für sich sein, kümmert euch um euren eigenen Käse. Und an dem Punkt sagt er...
Wird der Gartenzaun überwunden.
Wird der Gartenzaun überwunden, weil er selbst sagt, niemand murkst in meiner Straße einen alten Mann ab und kommt damit durch.
Aber bevor das passiert... Ja, sind nochmal die Frauen aktiv und sagen, halt.
Wir lernen die Leute kennen.
Das passt ja den drei Jungs auch nicht. Besser gesagt, der eine wird ja gar nicht mit eingeladen, weil den seine Frau kommt ja erst am Schluss.
Der ist zu, ja, wie soll man sagen, engagiert mit der Aufklärung.
Nehmen wir es so, engagiert, genau.
Und dann geht's eigentlich los mit dem, sag ich mal,
Kennenlernen
mit dem Einbruch. Man lernt dann aber auch relativ schnell so diese neue Familie kennen. Und die Leute machen eigentlich so auf den ersten Eindruck...
Seriösen Eindruck.
Ja, einen seriösen Eindruck, aber auch einen sehr, wie soll ich sagen, verschrobenen, aber dennoch sehr normalen Eindruck. Ja. Ne? Wie es weitergeht, ich denke mal, die meisten von euch werden den Film schon kennen, werden auch wissen, wie der Film dann auch ausgeht. Wer es nicht kennt, der sollte sich den Film echt mal antun. Rentiert sich auf jeden Fall.
Hammer.
Also diese knapp 100 Minuten, die sollte man sich auf jeden Fall mal antun. Also wer auf gut gespielte Komödien oder Horrorkomödien in dem Fall steht, der ist bei Meine teuflischen Nachbarn extrem gut aufgehoben. Also ich kenne ganz, ganz wenige Filme, die so einen Film auch übertreffen. Jedenfalls von den neuen, also aus den 80ern und 90er Jahren.
Kommen die Filme heutzutage erstens gar nicht mehr ran und ich finde es schade, er ist ja zur damaligen Zeit gefloppt. Das muss man dazu auch noch sagen. Er ist nie wirklich erfolgreich gewesen, ist erst erfolgreich gewesen, wie die Nachfrage zum Heimkino gekommen ist mit den VHS-Kassetten.
Genau, das war noch zu einer VHS-Zeit.
Und somit ist er dann erst zu Kultfilm geworden, weil viele gesagt haben, hey, die gibt's, oh cool. Und heutzutage ist es... Man kommt dran, keine Frage.
Ja.
Aber es ist halt ein Film, wo du sagst, ja, bei mir läuft der Minimum 4-5 Mal im Jahr.
Er ist also bei mir läuft er auch sehr oft.
Einer meiner Lieblingsfilme, wo ich sag so, und du schmeißt dich, man kennt jede einzelne Szene in diesem Film. Aber trotzdem schmeißt du dich, wenn er salutiert an der Fahne, schmeißt du dich weg. Oder wie der Nachbar die Eule, also den Raben erschießen möchte und die Eule zerschießt.
Also ich finde zum Beispiel auch extremst gut, finde ich genau diese Szene, wo sich eben Art und Ray gegenseitig anstacheln, um an dem Haus zu klingeln, um sich bei den Nachbarn vorzustellen. Und die ganze Nachbarschaft hat schon ein Auge auf die beiden und dann... In dem Moment, wo sie sich dann positionieren und vom Gehweg diesen kleinen Weg zum Haus beschreiten, wird nochmal jeder Nachbar, um das ein bisschen bildlich darzustellen, gefilmt und die Kamera fährt auf die Gesichter bzw. dann auf die Augen der jeweiligen Person zu. Und
ungläubig.
Genau, und was noch richtig geil ist, ist dazu dieser Western-Soundtrack, der dazu läuft. Ne?
Als würde nur noch so ein, wie heißt der, so ein...
Dieser Busch, der durch die Steppe weht, das ist das Einzige, was noch fehlt.
Genau.
Aber
das, ganz ehrlich, das meinte ich, also das ist auch sensationell, diese Szene, aber wo ich meine ist, der Veteran und der muss sich beide anstacheln zum, wir schmeißen jetzt diesen Brief hier rein, aber wir wollten doch klingeln.
Ja,
genau. Wie, du klingelst. Nein, wir machen das zusammen, wie so kleine Schulbuben.
Der Film ist gespickt mit extrem guten Szenen, die aber auch Gott sei Dank und so richtig geil im Kopf bleiben. Also das ist ja ein Vorteil der, ja sag ich mal, 80er und 90er Jahre Filme. Ja. Die haben Szenen-Intus, die bleiben auch im Kopf. Die kann man zitieren, die kann man rezitieren, die kann man auch dann nachspielen, wenn es sein muss. Aber die heutigen Filme, ganz ehrlich, viele Filme, die schaust du dir an und weißt schon, in dem Moment, wo der Abspann läuft, weißt du schon fast nicht mehr, was du genau gesehen hast. Und das ist mein großes Problem da damit. Und da ist meine teuflischen Nachbarn ein extrem guter Vertreter für, ja, wie soll ich sagen?
Heimkino,
genau.
Perfekter Film. Du hast es perfekt gesagt, das ist der perfekte Film fürs Heimkino. Aber da sind die 80er-Filme dafür prästiniert.
Ja, also ich schaue ja, was das angeht, schon seit knapp 20 Jahren kein öffentliches, rechtliches TV oder Fernsehen mehr. Deswegen weiß ich auch nicht, ob der relativ häufig noch im Fernsehen kommt, ob der überhaupt noch im Fernsehen gezeigt wird. Aber
der wird auch nirgends gestreamt in dem Sinne.
Aber ich denke mal, wer weiß, wo man nachschauen muss. Ich weiß nicht, ob das auf YouTube ist oder ob das auf irgendeinem Streaming-Portal ist oder vielleicht die Grauzonen-Streaming-Portale sind, der weiß, wie er nach dem Film zu suchen hat.
Sorry.
Okay. Ja, es war jetzt eher ein ungewollter Unfall mit dem Resultat der Netzsuche. Aber gut, das passt eigentlich in die Situation auch rein. So viel zum Thema Situationskomik. Der Film ist auf jeden Fall für kleinstes Geld im Einzelhandel zu finden, auf Amazon oder auch bei eurem Händler eures Vertrauens, ob das jetzt der Drogeriemarkt Müller, Mediamarkt oder Saturn ist, könnt ihr, denke ich mal, immer irgendwo finden und wenn nicht, bestellt ihn euch, er ist auf jeden Fall sein Geld wert und zwar jeden verdammten Cent.
Ja.
Genau, haben wir da noch irgendwas zu sagen? Fällt dir noch irgendwas ein?
Frage gelesen habe und auch dir geschickt hatte gestern, was ich echt schade finde. Es ist schon seit Jahren geplant, nachdem der Film nie erfolgreich gesetzt oder so erfolgreich war, dass man gesagt hätte, dass es ein Fortsetzung dafür geben hätte sollen, aber dass es sich dann zum Kultfilm etabliert hat, war die lange Zeit die Planung nicht ein Reboot, sondern einfach einen zweiten Teil mit den in die Jahre gekommenen Nachbarn.
Also im Endeffekt eine Fortsetzung zu diesem ersten Teil zu machen.
Genau. Die Story kann man auch im Internet inzwischen teils nachlesen. Okay. Was ich aber jetzt gelesen habe, wo ich eigentlich drauf hinaus möchte, was sie sich jetzt entschlossen haben, eine Serie draus zu machen. Aber mit neuen Darstellern, andere, zwar auch, dass es die teuflischen Nachbarn gibt, heißt auch so, The Burbs wieder, aber mit dieser Situationskomik, das hat keiner heutzutage mehr drauf.
Gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Also,
nein,
das ist was, wo mich persönlich auch gerade so richtig hart triggert, dass aus jeder erfolgreichen oder auch nur halbwegs erfolgreichen Filmserie oder auch aus jedem halbwegs erfolgreichen Film wird eine beschissen schlechte Serie gemacht.
Das ist das beste Beispiel.
Da gibt es ja noch so vieles.
Natürlich,
da gibt's
das fällt mir jetzt gerade ein.
Genau, also da gibt es ja noch Scream, die Serie. Dann,
hab ich nie gesehen.
Dann Chucky gibt es eine Serie. Auch purer Schrott, Leute. Also wenn ihr die Chucky-Filme, die Mörderpuppe liebt, dann lasst bitte die Finger von der Serie. Wisst ihr was? Tut es euch an. Schaut es euch an. Dann könnt ihr euch selber ein Bild auch davon machen. Also mir persönlich hat sie nicht gefallen. Ich habe es, glaube ich, nicht mal bis zum Ende der ersten Staffel geschafft. Ich habe die zweite Staffel zwar leider Gottes auch da, weil ich sie im Set damals gekauft habe. Aber die dritte Staffel werde ich mir wahrscheinlich auch nicht antun. Also das ist das, worauf es mir eben ankommt. Dann, was gab es noch? Ich glaube, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Gab es dann noch als Serie.
Stimmt,
ja. Halloween gab es dann als Serie. Also es kamen einige Serien raus, die aufgrund von bekannten Filmen entstanden sind. Das ist was, wo mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Die einzige Ausnahme, wo ich aber auch gleich sagen muss, da bin ich aber im Moment extrem drauf hängen geblieben, ist Reacher.
Ach, hast du erzählt, dass du durchsuchtest, ja.
Und also ich habe damals die erste Staffel, ich habe mich lange drum gedrückt, mir die Sache anzutun, weil wer Tom Cruise kennt, weiß, der ist ein laufender Meter und dann kommt mit, wie heißt er, mit dem Richardson heißt er, kommt ein 2-Meter-Hühne, ein Schrank, ein wirklicher Schrank da daher, muskelbepackt, was ja Tom Cruise in dem Sinne jetzt nicht ist. Und das war eben auch genau das Ding, wo ich eben mir auch gedacht habe, nee, da springe ich schon gar nicht auf diesen Zug, weil es eben auch wieder aufgrund von dem Film ist, haut man wieder eine Serie raus. Aber ich muss sagen, Leute, mir taugt die Serie Reacher sowas von hart. Könnt ihr euch auch gerne angucken. Die ist momentan auf Amazon zu begutachten. Und sensationell. Die Action, die ist auch stellenweise ziemlich brutal. Das ist was, wo mir persönlich auch gefällt, ja, wenn es mal ein bisschen robuster zur Sache geht. Aber auch so die Situationskomik und auch diese sarkastischen Sprüche, die er dann auch immer drauf hat, sind sensationell. Also der so vom Charme her, von seinem ganzen Können, steht er dem Tom Cruise Reacher in nichts nach. Also sensationell. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wo ich sage, jawohl, da hat man mit der Serie voll ins Schwarze getroffen. Ein Riesenvorteil von der Serie Reacher ist natürlich auch, dass jede Staffel ist in sich abgeschlossen. Und das ist das, was ich so geil finde, dass wenn es nach jetzt der aktuell dritten Staffel nicht mehr weitergehen sollte, weil man einfach sagt, die Einschaltquoten sind zu niedrig oder der Hauptdarsteller hat sich anderweitig verpflichtet und keinen Bock mehr oder sonst irgendwas und die Serie wird eingestampft, man bleibt nicht mitten in der Handlung, in der Story, bleibt man in der Schwebe, sondern jede Staffel ist im Endeffekt abgeschlossen. Das hätte nach der ersten Staffel hätte das schon zu Ende sein können. Dann hätte man sagen können, okay, das ist im Endeffekt ein Fall gewesen, der ist bearbeitet worden, abgeschlossen, passt. Deckel das drauf. Ja. Und so viele Serien sind über eine zweite oder teilweise sogar schon über eine erste Staffel gar nicht mehr hinausgegangen. Und du bist aber mitten in der Story. Das war bei der Serie, die habe ich auch durchgesuchtet. Entschuldigung. Strange Dogs ist mit Steve Zahn, der da in Sahara mitgespielt hat, mit Matthew McConaughey und, wie hieß er, Spritztour mit dem Paul Walker.
Ah, stimmt, ja.
Da ging es das war auch eine englische Originalserie, die hatte da, glaube ich, 4 Staffeln und die Amerikaner haben das, so gut wie sie es auch immer können, ja, ein englisches Remake draus gemacht und die Staffel war mit Staffel 1 zu Ende und es ging nie weit drüber hinaus, fertig. Du bist da hängen geblieben und ich hab sie vorher nicht gekannt, diese ganze Grundstory, und hab mich extremst drüber aufgeregt, weil ich gesagt habe, was ist denn das für ein Mist? Ich möchte weitergucken, ich möchte wissen, wie es weitergeht und nichts ist mehr gekommen. Ne? Aber sage, es sind so viele Serien, die einfach nach Staffel 1, 2 oder im Bestfall sogar 3 eingestampft werden, weil einfach zu schlechte Einschaltquoten sind. Ja. Und deswegen sage ich, Leute, lasst die Serien eher mal hinten angestellt. Wenn sie, ja, oder macht einen Film, wie auch immer, dann ist das Ding abgeschlossen. Passt. Ein Vorteil von einer Serie wiederum ist halt natürlich auch, du hast halt extrem viel Zeit für Charakterbildung, für Storyentwicklung und alles, was da so drum und dran noch dazugehört. Aber in Beispiele, The Walking Dead oder Supernatural, waren Serien, die schon eigentlich mindestens nach der Hälfte ihrer gesamten Laufzeit schon hätten zu Ende sein sollen oder können. Danach wurde es einfach nur noch langweilig. Und das ist halt leider Gottes das Problem. Die Hardcore-Fans haben sich es immer angeschaut, so wie ich zum Beispiel. Ja? Die haben sich auch die Komplettboxen gekauft und allen möglichen.
Über mir mit Stargate.
Ja. Das war jetzt zum Beispiel nie mein Fall. Für mich war der Film schon
sensationell
gut genug. Musste ich auch nie in eine Serie gehen. Ne? Aber trotzdem.
Gut, die erste Staffel von Stargate wäre der zweite Film von James Cameron gewesen.
Ah, okay.
Der erste. Und dann wollte er immer einen zweiten machen. Hat aber nie das Budget dafür gehabt, wo er gesagt hat, okay, und andere Projekte auch. Der war ja, ist ja immer eingespannt gewesen. Wenn man überlegt, seine Filme sind immer zack, zack, nacheinander raus.
Ja, das ist ja auch so ein Workaholic gewesen. Oder ist er nach wie vor, James Cameron. gerade in den 80er, 90er Jahren, wo er eigentlich, sag ich mal, der Cameron-Boom war. Ne? Und ich habe letztens ein Interview gesehen, wo Michael Biehn, der in Terminator mitgespielt hat und dann auch der Kyle Reese war und auch in Aliens die Rückkehr mitgespielt hat, hat auch gesagt, ja, er ist gleich am nächsten Tag, nachdem, ich weiß jetzt nur nicht mehr hundertprozentig, ob es Aliens war oder Terminator, einer von den beiden Filmen, abgedreht war, ist er zu James Cameron nach Hause beordert worden und da saß James Cameron eigentlich schon mit dem nächsten Projekt.
Bei Aliens.
Genau, dann war es Aliens. Ne? Und saß da eigentlich schon bei dem nächsten Projekt und hat da schon weitergearbeitet. Und der eine Film war ja gerade erst abgedreht, ne? Und war dann in der Post-Production, also Nachvertonung, Musikuntermalung und so weiter, Schnitt. Und sitzt aber schon eigentlich beim nächsten Projekt. Und ja, da sieht man mal, wie hart dieser Mann eigentlich auch gearbeitet hat. Aber wir sind jetzt von
Kleinen ins Tausendstel kommen,
genau, leider wieder. Vom Hundertstel ins Tausendstel. Aber es
bleibt so.
Und gut.
Ich hoffe, euch hat's gefallen.
Das hoffe ich auch.
Schreibt's in die Kommentare.
Genau. Lasst uns ein Like da, egal auf welcher Plattform. Unterstützt den Podcast, indem ihr das weitererzählt, wie sensationell gut wir sind. Und ja.
Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Ich denke mal, es wird auch in der nächsten Folge wird's wieder sensationell werden, weil wir natürlich aus einem riesengroßen Portfolio an Filmen und Serien immer was zu berichten haben. Und also ich habe jetzt so dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Servus.